Hallo und herzlich willkommen zum 531. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Emil. Hallo Emil.
Wuhu! Ja, mehr habe ich nicht zum Sagen dabei, außer Wuhuhu.
Das. Ja. Wir wollen heute ein wenig über Mario vs. Donkey Kong sprechen. Das Remake. Und da direkt mal die Frage an dich: Hast du das Original gespielt auf dem Game Boy Advance damals? Ja,
natürlich. Und geliebt.
Es ist ja. Okay, da bist du mir. Wirklich? Da hast du mir das voraus, ich habe es damals nicht gespielt.
Ja, es ist ja nicht das Original. Das Original ist ja vom Game Boy. Das Original ist von Arcade, ne? Aber im Prinzip.
Ja, du meinst. Ja? Ja, ja, schon, ich weiß schon, Donkey Kong und Donkey Kong 94 dann auf dem Game Boy. Nee, ich meinte jetzt das Spiel, das sie remaked haben mit Original.
Also ja, ist mir schon bewusst. Aber ich würde gerne auf die Serie eingehen, weil das war nämlich mein.
Ja, das hätte ich sowieso gleich noch gemacht. Ich wollte jetzt nur erstmal wissen, ob du das Spiel vom GBA damals gespielt hast, von 2004.
Ich habe es damals beim Moneypoint gekauft. Das war so ein geisteskranker Secondhand-Laden, der einfach einen grundsätzlichen Preis pro Konsolenspiel gesetzt hat, je nachdem, welche Konsolen das war. Und der hat SNES-Spiele für 4,90 verkauft, NES-Spiele für 2,90, N64-Spiele für 7,90. Und fragen mich nicht mehr, was das GBA war, aber die haben Mario vs. Donkey Kong gehabt. Und der Laden ist dafür verantwortlich, dass ich angefangen habe, Videospiele zu sammeln und jetzt in einem Raum voll mit Spiele sitze. Bei dem habe ich meine ersten günstigen Spiele gekriegt und dann angefangen die Sammlung und das hat bis heute nicht aufgehört. Und ja, die haben Mario vs. Donkey Kong gehabt und das habe ich damals gekauft, original verpackt, ist auch noch prima da oben irgendwo. Und ich habe es geliebt, weil die Serie liebe, beziehungsweise den Vorgänger, war mein zweites Gameboy-Spiel. Habe ich damals bekommen von der Uromi zum Zeugnis. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich damals dann gesessen bin im Garten und mit Mario rumgekupft bin und wie ich im Wohnzimmer von meiner Oma gesessen bin und sie hat reich und schön geschaut und ich bin mit Mario durch den Dschungel gekupft. Und dann habe ich mich über Essen mit ungarischer Salami und Merci Croquant und war 3 Tage lang krank und habe geschrieben und Durchfall gehabt und habe währenddessen Mario durch irgendein Level gesteuert. Ich weiß es nicht mehr welchen, aber auf jeden Fall habe ich damals das Donkey Kong gespielt, weil es heißt ja eigentlich Donkey Kong. Das 94 ist erst später dazugekommen, damit man es von Donkey Kong unterscheiden kann.
Was ganz genau.
Und es ist ja eigentlich ein ziemlicher Mindfuck, dieses Spiel. Und das im Nachhinein ist mir das erst klar geworden, weil ich als Kind natürlich nicht die Arcade-Erfahrung gehabt habe, wo du spielst ja die ersten 4 Level vom originalen Arcade Donkey Kong und da, wo das Arcade Donkey Kong dann aus wäre, fängt quasi Donkey Kong 94 erst an. Und
also
etabliert Mario als diesen Charakter mit dieser Mario vs. Donkey Kong oder Donkey Kong spezifischen Steuerung auch.
Ja, ganz genau. Man muss hier jetzt sagen, dass man im Endeffekt spielt man das komplette Arcade Donkey Kong durch mit den 4 Leveln.
Ja, richtig.
Und ja, weil, und dann hat man halt diesen, wie viel, 101 Level kommen dann noch hinten dran beim Donkey Kong 94?
Ich frage mich nicht, was die Zahl war, aber auf jeden Fall einiges, ja. Einiges.
Also ja, es war richtig viel oder fast 100 Level, irgendwie sowas war es. War auf alle Fälle richtig viel.
Ja, ewig gespielt, das war hinten dran. Und du spürst es jetzt irgendwann einmal durch und du bist in ein paar Stunden trotzdem durch. Aber es dauert trotzdem noch immer länger. Aber als Kind bin ich Monate, habe ich mich mit dem Spiel beschäftigt, glaube ich.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, damals. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin mit der Reihe jetzt noch nicht so vertraut gewesen bis zu diesem Spiel. Also ich habe da schon Teile von gespielt. Also nicht so, dass das erste ist. Ich überlege die ganze Zeit, welches ich gespielt habe. Definitiv das auf der Wii U bei irgendeinem Nintendo-Presse-Event.
Ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Also das dort,
das weiß
dieses,
ich. Das
dieses Donkey Kong, ist ja ganz was anderes als Mario vs. Donkey Kong.
Weiß ich, deswegen ja. Ich meine jetzt nur, ich gehe jetzt auf die ganze Reihe gerade ein, also die Mario vs. Donkey Kong-Reihe. Weil wir wollen heute über das Remake sprechen, also müssen wir auch mal über Mario vs. Donkey Kong an sich sprechen.
Natürlich. Aber es ist ja eigentlich ein Spin-Off, ne? Im Prinzip hast du in dem GBA-Teil die Storyline, der jetzt auch geremaked wurde, hast du ja die Storyline, dass im Prinzip die Mario Toy Factory kleine Mario Toys herstellt. Also im Prinzip hat Nintendo 10 Jahre vorher schon Amiibo produziert und Donkey Kong ist gleich wahnsinnig wie ich und will alle Amiibo haben. Und
genau.
Und da hat es schon einzelne Level gegeben und gibt es ja jetzt auch im Remake, wo du zwar immer, also in diesen Spielen, Donkey Kong 94 danke, und dem jetzigen steuerst du Mario in seinem Charakter und da gibt es diese Level, wo die kleinen Mini-Marios nachlaufen, also die schauen einfach, wo du bist und gehen auf deine Position. Und die kleinen Mini-Mario-Level oder beziehungsweise nur die Mini-Marios haben sie quasi gespin-offed für den DS-Teil. Und dann ist jahrelang nur noch vom Spin-off neue Teile rauskommen und nie. Im Prinzip ist der GBA-Teil der letzte Teil. Und ich muss das jetzt gleich loswerden. Ich finde das unfassbar enttäuschend und lächerlich, dass das ein verdammtes Remake ist. Wie schwer kann es sein, einfach 50 neue Level von so einem 2D-Puzzle-Jump'n'Run zu erstellen, Alter? Das gibt's ja wohl nicht. Das kann es ja wohl wirklich nicht sein. Das zipft mich so derartig an.
Ich denke, da wird auch der Erfolg der Spiele so eine Rolle gespielt haben. Ich muss sagen, ich mag diesen Abschnitt mit den Mini-Marios, die hinterherlaufen, sehr gerne. Mhm. Deswegen fand ich auch die anderen Spiele, also die es dazu erschienen sind, fand ich eine tolle Idee.
Großartig. Trotzdem, also ich liebe die Mario vs. Donkey Kong-Reihe.
Deswegen, es ist eine großartige Idee. Man hätte aber parallel entweder eigene Spiele mit also in dem Prinzip von Donkey Kong 94 beziehungsweise Mario vs. Donkey Kong vom GBA bringen müssen oder man hätte halt beides in ein Spiel packen können, weil es ist schon schade, dass dieses Spielprinzip ab 2004 bis jetzt 20 Jahre später nicht mehr genutzt wurde in dieser Form.
Ja, aber das
und
das
ja.
Das rechtfertigt in meinen Augen trotzdem nicht, dass du da ein Remake machst.
Nein, auf keinen Fall. Das hätte jetzt ein neues Spiel sein müssen.
Oder sowas. Es geht, das Menü, das passt alles. Die ganze Grafik, es ist wunderschön geremaked. Es hat wunderschöne Zwischensequenzen oder so. Ich denke mir halt einfach nur, es wäre wahrscheinlich 20-30% mehr Aufwand geben, nicht das Game Boy Advance Spiel nachzubauen, sondern ein bisschen andere Level.
Ja, aber dazu kommen wir dann, wir nehmen gerade ein bisschen vorweg. Wir wollen ja mal so erstmal über das Spiel selbst reden. Und da würde ich sagen, wir haben ja schon gesagt, um was es in dem Spiel geht. Die Geschichte ist ja relativ simpel, kennt man. Aber wie ist denn überhaupt das Gameplay? Das müssen wir vielleicht erstmal erklären, weil du hast ja schon gesagt, dass es diese Level gibt, in denen die Mini-Marios hinter Mario herlaufen. Bevor man zu so einem Level kommt, gibt es ja erst 6 andere Level, die nach dem anderen Prinzip funktionieren.
Die sind nicht wichtig.
Ja, magst du mal kurz das Spielprinzip erklären, das Grundsätzliche?
Im Prinzip geht es darum, du rennst mit Mario in einer 2D-Welt durch die Gegend und das ist, glaube ich, das erste Spiel, was den Rückwärtssprung eingeführt hat, glaube ich, sicher. Es war früher Super Mario 64.
Ich glaube schon, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Was es noch hat, ist ein Handstandsprung, den es nur in dem Spiel gibt, also wo du mit dem ersten Sprung auf Marios Händen bist und dann kann Mario auch auf seinen Händen gehen und mit dem zweiten Sprung springt er dann raus, beziehungsweise gibt es dann noch einen dritten Sprung, weil wenn du aus dem zweiten Sprung rechtzeitig wegsprungst, hast dann einen höheren Sprung. Und Mario kann zum Beispiel auf Seilen rotieren und im richtigen Moment loslassen, dass er nach oben fliegt und kann seine Gegner aufheben, wenn er es ihnen hundertprozentig in die Mitte vom Kopf springt und keinen Millimeter daneben. Muss einen Schlüssel finden, muss diesen Schlüssel zur Tür bringen, kommt durch diese Tür durch und muss dann im zweiten Abschnitt des Levels einen Mini-Mario finden. Und es ist quasi eine Mischung aus Jump'n'Run und Puzzle, weil du musst immer wieder schauen, wo ist der Schlüssel, wie komme ich zum Schlüssel, welche Schalter muss ich drücken, Du kannst den Schlüssel kurz loslassen, aber nur für 12 Sekunden, dann setzt er sich wieder zurück. Das heißt, du kannst ihn irgendwo auf eine Plattform legen und den Schalter berühren, dass er runterfällt, musst dann aber auch selber schnell runter, damit du ihn wieder erwischt und so. Ja, ja, es ist eigentlich sehr anregend. Also ich finde vor allem die ursprünglichen Level, die sie geremaked haben und und sie haben wohl zwei zusätzliche Welten erstellt, richtig, richtig lustig. Also es ist echt ein gutes kurzweiliges Spiel. Es ist halt nur, wie viele Nintendo-Spiele zu leicht. Wieder mal.
Das stimmt. Was man vielleicht noch erwähnen kann, man sammelt in jedem Level bis zu also drei Geschenke auch noch, die halt einfach als Sammelgegenstände dienen. Die erschweren das noch, wenn man die alle haben möchte. Ein bisschen. Ich muss hier wirklich sagen, erschweren in Anführungszeichen, weil du hast schon gesagt, man kann am Anfang zwei Schwierigkeitsgrade auswählen, den normalen und einen leichteren. Der normale ist aber meiner Meinung nach man kann nicht sagen, es ist wirklich anspruchsvoll. Also im Prinzip klar, man
leicht
muss
und deppert auswählen, ne?
Ja. es ist halt wirklich nicht das schwerste Spiel. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Leben verloren habe, dann meistens, weil ich, wie du schon gesagt hast, einen Millimeter zu weit auf links war, um auf den Kopf von einem Gegner zu springen. Oder weil ich halt einfach, es ist mir manchmal einfach passiert, ich habe nicht genau aufgepasst und habe einen Sprung nicht bekommen oder sowas und bin dann auf Dornen gefallen oder so. Da habe ich echt nicht aufgepasst gehabt, da habe ich das zu leichtgängig nebenbei gemacht und bumm, gefallen,
Leben verloren. Das
Weitere
ist ja okay, aber Ersteres ist ein wirkliches Problem. Es ist echt, echt lästig, wenn du am Shy Guy ganz minimal schief auf den Kopf hupfst, dass du sofort stirbst und so. Also da finde ich, hat QA versorgt. Oder so und ich denke, das werden sie noch patchen oder hoffe, das werden sie noch patchen, weil das ist meines Erachtens nach ist das ein Bug. Das ist einfach nur noch lästig.
Ja, ich finde das, da ist einfach die Fläche, auf der man landen kann, ist zu klein für die Größe der Modelle, muss man sagen. Und das ist einfach, das kann nicht sein. Das nimmt ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, es hat mich auch an manchen Stellen schon wirklich genervt einfach, weil es mehrmals hintereinander passiert ist.
Teilweise 4-5 Mal an derselben Stelle für den gesäuberten, depperten Shy Guy gestorben, obwohl der nicht das Problem war, sondern das Problem war dahinter. Und dann stirbst du bei dem Problem dahinter und dann darfst du dich wieder mit diesem verdammten Shy Guy abstellen, der eigentlich kein Problem sein sollte, der da einfach nur rumläuft, aber weil du Millisekunden zu früh weggesprungen bist, bist du jetzt tot.
Ja, ganz genau. Und das kann halt schon nerven, muss man hier sagen.
Es ist nicht durchgängig. Es gibt 3-4 Stellen im Spiel, wo das vielleicht dann lästig werden kann. Ansonsten ist das Spiel ziemlich, ziemlich Nintendo-typisch, wie heißt es, polished.
Ja, das stimmt. Man muss hier noch sagen, es gibt natürlich dann auch verschiedene Welten. Also wir fangen in der Mario-Toy-Fabrik an, dann geht's in den Dschungel und so weiter. Also es gibt auch andere Umgebungen, dadurch kommen auch andere Gegner dazu, andere Mechaniken zum Teil auch. Also zum Beispiel, dass dann, es ist glaube ich jetzt schon in der Toy-Fabrik, dass oben ist so ein Steinhaufen mit, ja, da drin ist jemand, da sieht man die Augen und da fallen dann Ziegelsteine runter und um da durchzukommen, muss man halt Handstand machen, weil dann kann man keinen Schaden durch herabfallende Gegenstände nehmen, weil die auf Marios Schuhen landen. Sowas in der Art zum Beispiel.
Es ist ein bisschen
also es kommt verschieden.
Also Donkey Kong 94 und hat das ganz offensichtlich gemacht, immer im Levelübergang. Das Originale am Game Boy Advance hat es, glaube ich, auch ein bisschen besser gemacht. Es folgt im Prinzip noch immer dem Prinzip, aber das Spiel macht es nicht mehr so offensichtlich. Es kommt mit jeder Welt ein neues Feature dazu. Also du kriegst mit einer Welt kriegst du einen Schalter, mit einer Welt kriegst du die Möglichkeit, wie heißt's denn? wie heißt diese Dinger, die sich in Fabriken bewegen? Verdammte Scheiße. Laufbänder.
Laufbänder.
Ja, genau. Und alles Mögliche. Ja. Und du kriegst im Prinzip mit jeder Welt was dazu. Am Game Boy hast du schön quasi in dem Übergang, wo Donkey Kong in die neue Welt gelaufen ist, hat er dieses neue Feature benutzt, um Mario zu behindern und Mario hat es dann wieder auf seiner Seite umgeschalten. Also zum Beispiel waren zwei Schalter und Donkey Kong hat ihn auf seiner Seite umgestellt und Mario auf seiner. Und das war quasi schon das Tutorial für das neue Feature im neuen Level. Der Charme geht mir jetzt ein bisschen ab in die neuen Zwischensequenzen.
Ja, das stimmt, das fehlt. Man kann es trotzdem verstehen, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt man nicht reinkommt in die Level. Es gibt dann auch Bonus-Level hin und wieder, in dem man dann einen fliegenden Schlüssel jagen muss, um eine Tür, ein Schloss halt von der Tür zu öffnen und halt Bonus zu erreichen.
Das ist neu. Ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube sogar, dass die als neue ausgewiesen waren. Okay. Dann gibt es ja, wenn man alle 6 Level einer Welt geschafft hat, dieses Level, von dem du schon gesprochen hast, in dem man einem die Mini-Marios, eben die 6, die man vorher gesammelt hat, einem hinterherlaufen. Mhm. Und man muss sie zur Spielzeugkiste bringen.
Entschuldige, natürlich ist das Schlüsselbonus-Level neu, weil früher war das so eine einarmige Bandit-Geschichte. Ersetzt worden durch dieses Schlüssel vor allem zum Anfang Bonus-Level.
Ja. Ich finde das Bonus-Level eigentlich ganz nett. Das ist jetzt nicht herausfordernd, großartig, aber ich finde es.
10 bis 15 Sekunden und dann ist es wieder vorbei.
Genau.
Der einarmige Bandit hat wahrscheinlich nur 10 Sekunden gedauert. Das ist 5 Sekunden Gewinn.
Ja, super. bei diesen Mini-Mario-Leveln, die Mini-Marios am Herlauf, muss man halt das Level für die bereit. Also man muss dann mal einen Schalter betätigen, das Blöcke auftauchen, damit die halt hochkommen. Oder auf verschiedene Weisen so halt lenken. Die nehmen teilweise andere Wege, aber bleiben immer so versucht auf einer Ebene mit Mario oder folgen ihm. Auf dem Weg sammeln sie auch Buchstaben ein, also den Buchstaben T, O und Y, also Toy. Und man muss halt möglichst alle zum Ziel bringen und dann halt diese Spielzeugkiste anheben. Danach schaltet man dann den Bosskampf gegen Donkey Kong frei. In dem sind dann die Mini-Marios, die man im Level davor in die Spielzeugkiste gebracht hat, die eigenen Lebenspunkte. Also da verliert man nicht direkt ein Leben, wenn man einmal getroffen wird, sondern es vergeht einer dieser Mini-Marios, in Anführungszeichen verloren.
Das ist gut, dass du das erklärst, weil dadurch, dass ich das Spiel unbedingt perfekt durchspielen wollte, habe ich immer gleich abgebrochen, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Dementsprechend ist mir das gar nicht aufgefallen, dass da die Leben weniger sind, wenn man im vorherigen weniger Mini-Marios hat.
Mir selbst ist das auch noch nicht passiert, aber ich habe recherchiert dafür. Ich muss ja auch noch einen Test schreiben, deswegen gibt es da so ein paar Sachen, die dann halt relevant sind. Ja, genau. die Bosskämpfe von Donkey Kong laufen immer ein bisschen anders ab. Der erste ist in der Fabrikhalle, da hockt er auf so einer Plattform und wir müssen... Was?
Man hebt da Faust auf und haut ihm auf den Kopf.
Genau, und er haut halt auf 3 Schalter, 3 farbige und dadurch verschwindet dann jeweils, also nur eine der Plattformen, die von dem gerade aktivierten Schalter ist halt da und über die muss man halt nach oben hüpfen, damit man überhaupt an ihn rankommt. Mhm. Das ist aber auch alles. Also es ist kein sondern schwerer Bosskampf. Er hat 4 Lebenspunkte, aber muss ihn 4-mal treffen. Dasselbe gilt auch dann für die anderen Bosskämpfe. Der zweite, der ist Donkey Kong unten auf der Ebene, fährt hin und her. Wir sind oben und müssen an Seilen langklettern und Obst nach unten werfen und er wirft halt Gegner nach oben, die an den Seilen auch langklettern. Aber ja, ist jetzt auch nicht der schwerste Kampf, muss man sagen.
Er hat mir einige sind wahrscheinlich 10 Versuche gebraucht, um es fehlerfrei zu schaffen.
Okay, gut, ich habe den Kampf mit einem Treffer abgeschlossen. Okay.
Nein, das kommt nicht in Frage. Ein Treffer kommt nicht in Frage, da fange ich nicht an. Also ich habe das Spiel komplett durch, weil ich bin ein wahnsinniger Perfektionist. Und dann wird es teilweise frustrierend. Vor allem in die späteren
Level. Ja, das kann ich dann verstehen. Auf alle Fälle, das ist im Endeffekt das ganze Spiel. Also wir haben dann mehrere Welten natürlich, in denen wir das 6 Level spielen. Minimal, ich glaube, insgesamt gibt es über 130 Level im gesamten Spiel. Also die 6 Level spielen wir, dann das Mini-Mario-Level, dann den Bosskampf und dann ist die Welt abgeschlossen.
Es sind ja quasi immer 2, ne? Es ist ja, du hast quasi das Level, wo du den Schlüssel zur Tür bringst und dann das Level hinter der Tür. Das sind ja immer 2 komplett voneinander
unabhängige
Rätselabschnitte, ne?
Ja, also man muss sagen, jedes dieser 6 Level besteht aus 2 Abschnitten. Genau. Also kann man eigentlich auch von 12, wenn man will, von 12 Abschnitten sprechen, ist halt, ein Level sind halt 2 Abschnitte.
Ah, verschenkt fürs also Marketing. Da hätten sie das Spiel noch ein bisschen künstlich aufblasen können und verstecken können, dass man nach 5 Stunden durch ist.
Ja, stimmt. Damit hast du die Spielzeit jetzt schon angesprochen. 5 Stunden ist jetzt natürlich nicht das längste Spiel.
Das sind 10 € pro Stunde, ne?
Ja, ich glaube, 50 kostet das Spiel. Genau,
Ja,
50,
ja.
ja. Also, ja,
Am Nutzen ist
ist jetzt nicht
teurer.
unbedingt. Was?
Na, du hast mich schon verstanden. Der Hörer hat mich schon gehört, ich muss das nicht wiederholen.
Gut. Man kriegt es mittlerweile teilweise auch schon günstiger, muss man dazu sagen. Je nachdem, bei welchem Händler man guckt, kriegt man es auch mal schon ein bisschen günstiger in der Retail-Version. Also nur als der Hinweis dann auch schon nebenbei, es kostet nicht mehr überall die vollen 50.
Es ist auch ein typisches Spiel, was zumindest etwas günstiger wird. Also wir rechnen mit 40 Retail dann oder so. Es hat noch,
Ja, ich
es
glaube,
steht noch immer
momentan ist
Mario
5.
drauf, also deswegen wird es nicht ganz günstig werden, aber.
Ja. Also 5,45 ist, glaube ich, momentan der meiste Preis, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das so in ein, zwei Wochen auch nochmal bei 40 liegt. Vielleicht sogar dann irgendwann in den Angeboten nochmal einen Ticken runtergeht, aber so um die 40, denke ich, wird es am Ende der Standardpreis werden für das Spiel. Ja, was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Ich meine, das Gameplay haben wir jetzt ausführlich erklärt. Dann würde ich sagen, widmen wir uns doch noch mal ein bisschen der Umsetzung des Remasters. Du hast ja schon bereits gesagt, dass es richtig toll aussieht und alles toll gemacht ist und so weiter. Stimme ich dir zu? Die neue Grafik passt, finde ich, sehr schön zu dem Spiel. Also das ist so ein, ja, typische Mario-Grafik halt, bunt und so weiter, passt zum Spiel der Stil. Die Shy Guys sind halt auch Spielzeuge mit kleiner, ach, Drehstößen
Aber
hinten
die
im
Offen
Rücken.
schreien nicht mehr.
Das stimmt.
Und das
Das ist,
ist dir das auch
also die
aufgefallen?
schreien nicht, das kann
Ist dir
ich.
das auch aufgefallen? Das ist mir als erstes aufgefallen, weil das habe ich als Kind so gern gemacht, weil du nämlich. Du kannst die quasi anstatt einer Liane an einem Affen anhalten, an seinem Schwanz, und der geht so hin und her. Und wenn du von einer Liane zum Affen wechselst und die noch an beiden behalten, festgehalten hast, dass der Aff quasi gehalten worden ist und nicht hat weitergehen können, dann hat er angefangen zum Schreien. Und das habe ich als Kind
Das habe ich in
gern
dem.
gemacht und das tut er nicht mehr.
Ja, ich habe das nur im Video gesehen. Ich habe mir nochmal altes Gameplay zum GBA-Original angeschaut
Okay.
gehabt. Und da habe ich das gesehen. Sonst wüsste ich das nicht, weil ich habe es ja nicht gespielt, das Original.
Mir ist das aufgegangen. Nein, ich erinnere mich vor allem an die Gameboy-Version da, dass ich als Kind da gesessen bin und mich erfreut gehabt habe, dass der Affe jetzt macht. Soweit er halt am Gameboy machen kann. Aber.
Schon klar, mit den Soundeffekten halt. Ja, also grafisch, wie gesagt, typisches Mario-Spiel, typisches Nintendo-Spiel, läuft sehr sauber, muss man sagen, ist sauber programmiert, läuft flüssig. Also da kann grafisch, technisch kann man dem Spiel nichts vorwerfen in der Hinsicht, finde ich.
Es ist ein bisschen interessant. Erstens einmal Charles Martinet und nicht der neue Martin Mario Voice Actor, wie auch immer er doch heißen mag. Und
Ja, ich denke, das sind alte. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel schon eine ganze Weile bei Nintendo im Schrank
ja,
fertig rumliegt.
genau auf das wollte ich raus. Richtig, ja.
Ja. Und ich denke auch, dass es deshalb ein Remake ist, weil sie ein schnelles Spiel wollten, das sie irgendwann raushauen können. Weil das Remake ist einfach schneller programmiert als ein neues Spiel. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Nintendo wusste, dass das so ziemlich zum Ende der Switch kommt. Weil wir müssen mal einen
Hey,
Blick
was
drauf
denn
werfen.
das?
Die
Es
Switch. Lo
schlagt sich so stark mit Mario Wonder, was erst vor kurzem erschienen ist im Stil.
Ja.
Deswegen glaube ich nicht, dass es geplant war ursprünglich, dass es noch Wonder erscheint.
Nee, ich dachte auch, sollte vorher Wonder erscheinen, denke ich. Also vielleicht.
Aving Martinet.
Ja. 22 wahrscheinlich irgendwann, denke ich, wollten sie es eigentlich veröffentlichen. Aber weil es ja die ganzen anderen Verschiebungen gab, hat es ja bei Nintendo alles aufgestaut und da haben sie das Spiel, denke ich, lieber verschoben als andere Spiele, weil so, ich würde halt wirklich sagen, das ist so ein Spiel, das Nintendo jetzt nicht glaubt, dass es den Mega-Erfolg hat, aber sie haben halt noch mal eins mehr.
Ja, davon werden wir jetzt noch zwei, drei erleben in den nächsten Monaten.
Ja, genau. Man muss ja sagen, die Switch läuft dem Ende entgegen. Wir kriegen jetzt nochmal Princess Peach Superstar. Ich könnte sogar das letzte große Switch-Exklusiv-Ding sein von Nintendo selbst, das nicht ein Remake oder Remaster ist. Das neue Pokémon Legenden, was, mein nächstes Jahr kommt ja noch Pokémon Legenden, aber da rechne ich tatsächlich mit einer Cross-Plattform-Veröffentlichung auf Switch und Switch-Nachfolger.
Wenn überhaupt.
Ja, sie haben es für die Switch schon bestätigt. Also das ist ja der Punkt, sie haben es ja für die Switch bestätigt.
Ja, aber wenn du das Ding Switch 2 hast, dann ist es auch für die Switch.
Ja, logisch, aber ich glaube, da würden sich zu viele würden zu vielen auf den Schlips treten, dass die dann so, ihr habt es doch für die Switch angekündigt, warum kriege ich es jetzt nicht für die Switch?
Ja, auf den,
als und ob, ich denke, Nintendo ob, will hier die...
Ja? Als ob die Pokémon Company ein Problem damit hätte, Leuten auf den Schlips zu treten, dann würden sie ihre Spiele debuggen, bevor sie sie auf den Markt werfen.
Und das stimmt, aber...
Was glaubst du, was Pokémon für ein unfassbarer System-Seller wäre? Ich glaub's auch nicht.
Weiß ich, aber nicht.
Ich glaub dir mehr als
ich mir denk,
ich weiß eh, dass du recht hast, aber
schlauer ja, wäre das auch weil es marketingtechnisch ist es halt auch nicht, weil sie können direkt die Nutzerbasis von der Switch 1 mitnehmen. Das ist auch noch so ein Punkt. Ich denke, ihnen ist hier die etablierte Nutzerbasis der Switch 1 wichtiger, als die Switch 2 mit dem Spiel zu verkaufen, was vielleicht auch daran liegt, dass sie noch einen anderen System-Seller für die Switch 2 in der Hinterhand haben. Das wissen wir ja noch
Pokémon
gar nicht.
Pokémon ist ja nicht zu 100% Nintendo-Eigentum. Das heißt, wenn die Pokémon will, dass sie das auf Baden veröffentlichen, haben die ja auch mitzureden. Und die wollen das natürlich eher, weil die wollen Spiele verkaufen. Das will jemand
ganz der, genau. Das
der Plattformhersteller Plattformen verkaufen.
Ja, das darf man dabei auch nicht vergessen. Und wir kriegen natürlich jetzt noch Paper Mario, ist ja jetzt bekannt, dass es im Mai erscheint und Luigi's Mansion 2 HD im Juni.
No.
Aber ansonsten ist jetzt nicht, ich denke, wir kriegen noch mehr Spiele von Nintendo dieses Jahr, ist klar. Aber ich glaube, da kommt kein großes mehr und deswegen
Metroid Prime 4 kommt noch.
Nee, nicht mehr dieses Jahr. Das kommt direkt. Das könnte zum Beispiel exklusiv für die Switch 2 als Launch-Titel erscheinen. Würde ich nicht komplett ausschließen. Ich würde eher darauf tippen, dass wir dieses Jahr noch Metroid Prime 2 und 3 sehen. Das würde mich eher, würde mich weniger überraschen als jetzt Metroid Prime 4. Aber gut, wir wollen gar nicht so viel über die anderen reden.
Nicht für mich, ich will das nicht. Ich will auch Mario als Launch-Titel, danke. Aber du hast vollkommen recht, wir reden über was vollkommen anderes. Aber das liegt ja daran, dass Mario vs. Donkey Kong nicht so ein interessantes Spiel ist. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass ich nichts zum Sagen habe werden heute. Weil.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass dieses Spiel zu dem jetzigen Zeitpunkt passt, weil wir sind im letzten Jahr der Switch und dann erscheinen gerade solche Spiele, besonders auch Neuauflagen, was nicht negativ gemeint ist, nicht über das Spiel schlecht gesagt ist, aber es passt momentan perfekt rein, auch Princess Peach Superstar passt perfekt rein, auch Paper Mario und Luigi's Mansion sind so typische Spiele für das letzte Jahr einer Nintendo-Konsole.
Es ist nur der Aufwand, ein neues Paper Mario zu machen, komplett unterschiedlicher, als wenn du in dieses Mario vs. Donkey Kong, wo es in teilweise Mario vs. Donkey Kong Mini-Versionen sogar Level-Editoren am DS gegeben hat, zum selber Level basteln. Da jetzt ein paar neue Level oder mehr als diese zwei neuen Welten zu machen, sondern ein neues Spiel. Also diese 8x6 neuen Welten, bitte. Das ist ja wohl nicht so viel verlangt. Das macht die Putzfrau in 3 Wochen.
Sollte nicht sein, aber, und hier kommt noch ein anderer Faktor rein, der bei Nintendo oft zu beobachten war, wenn eine Marke schon länger gelegen hat und nicht genutzt wurde und Nintendo nicht sicher ist, wie groß der Erfolg sein wird, dann gehen sie lieber zu Remaster oder Remake, und man muss hier sagen, das letzte Spiel aus der Reihe ist 2016 erschienen. Dazu kommt, darf man auch nicht vergessen, wir haben gerade das 20. Jubiläum von der Reihe. Also Mario Donkey Kong ist im Mai vor 20 Jahren erstmals erschienen und damit
haben
passt
wir
es ja
nicht.
Fast.
Haben wir nicht. Hatten wir letztes Jahr. Weil letztes Jahr hatten wir das 30 Jahre Jubiläum.
Von was meinst du jetzt?
Donkey Kong für den Game Boy.
Ja, nein, Donkey Kong ist 94 erschienen.
Ach, verdammt, erst werden wir das nie merken. Okay.
Ja, das ist 30, das ist dann. Das ist ja das der ist, Punkt dabei. Ja, wir haben 30 Jahre von dem. Ja. Auch wenn es datummäßig natürlich jetzt nicht genau passt.
Sie haben vor 30
aber
Jahren
trotzdem.
Sich Mühe gemacht, sie haben vor 20 Jahren sich Mühe gemacht, sie haben vor 10 Jahren gar nichts gemacht und heuer scheißen sie einfach irgendwas Halbgares hin, ohne dass sie sich Mühe
machen. Naja, vor acht Jahren kam das Mini Marios and Friends Amiibo Challenge als letztes Spiel der Reihe raus.
Ja, das Free-to-Play-Dingsbums, wo du Figuren kaufen musst, damit du für jede Figur 4 Level spielen kannst. Das war, unfassbarer, also es war nett, es war echt nett und die Level waren gut, aber das ist nicht, das tut weh, dass das der letzte Teil der Reihe war, aber ja.
Ja,
und das war nicht nur für die Wii U, das war für den 3DS bitte auch, gell?
Genau, ja, das war, genau, Tipping Stars war das davor für die Wii U.
Das war für beides.
Das war ein Jahr vorher raus. U und 3DS auch beide.
Das war das erste Cross-Buy-Dingsbums. Das war das erste Cross-Buy-Dings, das wo du eins kaufst, dass du das.
Ja, genau, für 3DS und Wii U. Mhm. Ja, ganz genau. Und wenn man ganz genau sein will, Minis on the Move war 2013 so der letzte. Ja, auf dem 3DS auch. Das war aber noch, auch nochmal ein ganz anderes Spiel, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Es hat eins gegeben,
da hast du ja auf dem
und da bin ich mir nicht sicher, ob das das war, wo du quasi diese Zugstrecken, dieses Zugstrecken.
Ganz genau, das ist das. Hast. Ja, da hast du rechts auf dem unteren Bildschirm diese Röhre gehabt, da sind diese Teile gekommen und du hast diese Platten platziert, um eine Strecke für Mini Mario fertig zu legen. Mhm. Und da musst du, glaube ich, Münzen drauf einsammeln und ins Ziel kommen.
Genau, Schwachsinn. Das war
ja, das war das. Das war das letzte, also nicht letzte, aber das war halt davor.
Aber das war quasi das zum 20-jährige Jubiläum der Reihe dann.
Ja, das kam ein Jahr vor dem 20-jährigen Jubiläum. Nee, 2014 haben sie wurscht. Gar nichts gebracht. Ja, nee, aber man merkt schon, dass ich denke, wenn man sich mal die letzten drei Spiele anguckt, die Reihe ist einfach nicht mehr groß. Viele kennen sie heutzutage nicht mehr. Und ich glaube, Nintendo hat hier wirklich den einfachen Weg gewählt, den sie gerne wählen. Wir bringen lieber ein Remake statt eines neuen Spiels, um zu gucken, ob die Reihe überhaupt noch genug ziehen kann.
Nein. Sieh die bei dem Aufwand von der Art von Spielen nicht ein. Das ist wie wenn sie.
Ja.
Das ist wie wenn sie. Ich weiß nicht. Dr. Mario haben sie 5-mal geportet. Das ist wie wenn sie Dr. Mario oder Tetris 5-mal porten. Na, aber bei Tetris haben sie auch. Tetris DS, bitte, was das an zusätzliche Modi und Funktionen hat, da wisst ihr irre.
Ja, ich bin voll bei dir. Ich sag auch, ein neuer Teil wäre besser gewesen. Aber ich meine, ich versuche gerade Nintendos Sichtweise dahinter, also meine Vermutung, warum ja, Nintendo so agiert hat.
Die interessiert mich nicht. Mir interessiert nur meine Sichtweise und ich will einen neuen Teil, weil ich bin alt und ich habe den vor 20 Jahren im Gegensatz zu 90% der Leute, die den spielen werden, schon gespielt.
Ja. Und genau da hast du den Punkt angesprochen. Für 90% ist das eben ein neues Spiel und für diese 90% wird es ein gutes neues Spiel sein. So viel kann man immerhin festhalten.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Wer war eher, und ich weiß, Nintendo hat damit komplett aufgehört, was ich auch sehr traurig finde, weil ich das immer großartig gefunden habe, wenn Nintendos Entwickler sich am klaren, kurzen Spiel haben widmen können. Ein eShop-Release gewesen. So, um 20 bis 30 maximal Euro.
Ja, da hätten sie sogar was komplett Neues entwickeln können, einfach mit vielleicht ein bisschen weniger Umfang oder was ich, keine Ahnung wie, aber wäre ich auch voll dafür. Gerade diese Reihe, finde ich, eignet sich perfekt als eShop-Titel. Mhm. Für einen niedrigeren Preis.
Ja.
Aber sie wollten es als großen Vollpreistitel oder fast Vollpreistitel haben.
Es ist ein 60-Euro-Spiel. Seien wir uns ehrlich.
Nein,
Nintendo will 60 Euro für das Ding haben. Was jetzt?
50.
Bist du dir das sicher?
Ja, ich hab's gerade offen.
Okay, was hast du gerade offen?
Ich hab's extra aufgerufen. Das kostet 50 Euro bei Nintendo selbst als Digitalversion.
Okay. Ja, passt. Dann rege ich mich nicht mal ganz so auf. Ich find's noch immer zu viel, aber 50... Ich will jetzt nicht sagen, ich kann's noch immer verdauen, aber es ist nicht ganz so tragisch wie 60.
Ja, sie wissen schon... Also gerade Nintendo weiß, wo sie die Spiele ansetzen müssen. Ich meine, Dings, Tears of the Kingdom kostet mal eben 70 Euro. Also.
Ja, aber es hat halt kein Mensch 70 Euro dafür gezahlt. Ich habe, das ist halt gut, dass du das ansprichst, weil ich habe Tears of the Kingdom digital gekauft und habe mir bei 70 Euro gedacht, ich bin ja nicht wahnsinnig, ich kaufe mir lieber diese zwei Gutscheine. Und ja, als einer, der Spiele sammelt und jedes Spiel physisch haben will, und ich habe Tears of the Kingdom dann eh die Collector's Edition gekriegt, aber die ist halt nicht am Release-Tag gekommen und ich bin so wahnsinnig und ja, wie auch immer. Und jetzt habe ich für Mario vs. Donkey Kong habe ich jetzt endlich den zweiten Gutschein eingelöst, weil er sonst abgelaufen war. Bald. Ja. Mhm. Deswegen habe ich für das auch nicht so viel gezahlt. Deswegen ist das nicht so tragisch. Aber zu viel. Zu ja. viel. 70 für Tears of the Kingdom müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren. 50 für Mario vs. Donkey Kong eher schon.
Mario Wonder kostet 60. Princess Peach wird 60 kosten, mhm, um mal die Preisrelation von Nintendo jetzt zu haben. 60 ist der Standardpreis, mhm, 50 sind die etwas günstigeren Spiele und 70 sind die ganz teuren, die großen Namen. Und das werden wir bei Nintendo aber wahrscheinlich jetzt so immer so haben. Aber das
ist bei den günstigeren Titeln, ist es 10 Euro mehr als es früher war, weil früher war es 60 und ja, 40 bzw. 30.
Ja, stimmt. Es ist nun mal so. Ich denke, wenn sie einen eShop-Release gemacht hätten, hätten sie hier bei 30 bis 40 angesehen. Eher 40 als 30.
Ja, 40, muss 40 man so ist sagen. Dann kein eShop-Release mehr.
Ja, sagt das nicht. Famicom Detective Club gibt es keine Retail-Version von. Ja, aber
das ist eines der wenigen Spiele, da leidet Amerika viel mehr drunter, vor allem zu 3DS-Zeiten. Das Spiel zahlt sich für unseren Markt physisch nicht aus, bringen wir es digital only.
Ja, und dann nehmen wir 60 Euro dafür und verkaufen es nur in einem Paket und nicht getrennt voneinander.
Ja, wenn die Famicom, wenn du schon so wahnsinnig bist, dass die Famicom Detective anders interessiert, dann interessiert dich der zweite doch auch, oder nicht?
Natürlich, und sie sind großartig, also ich kann die Spiele nur jedem empfehlen, das sind fantastische Spiele.
Das lasse ich mal gerne einreden, aber nicht für 60 Euro für digital only. Physisch 60 Euro lässt die mal einreden. Gibt es die in Japan physisch und ist die japanische Version englisch drauf, Nagel?
Ich weiß es nicht, also physisch müsste es in Japan geben tatsächlich, aber wahrscheinlich wenn ich mich nicht komplett täusche, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Ja, manchmal sind sie so, dass wenn es dann später ein westliches Release gibt, dass sie auch in die japanische Version dann die anderen Sprachen reinpatchen oder zumindest Englisch oder so. Aber es ist eher selten.
Ja, das stimmt. Aber es gibt immer häufiger, dass japanische Versionen von Grund auf Englisch Texte haben.
Die asiatischen, nicht die japanischen.
Auch die japanischen haben das mittlerweile immer häufiger. Okay. Weil ich sag es kommt immer häufiger vor.
Aber jetzt gibt es oft öfter die Asia-Version importiert. Ne? Die ist halt, ich weiß nicht, woher die ist. Ich glaube aus Hongkong oder so in der Art. Die hat dann meistens Englisch und Japanisch und was weiß ich nicht, was noch.
Ich kann es dir nicht sagen. Also ich importiere nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Okay. Ich krieg das nur mit sowas, weil ich halt dann doch drauf schaue. Aber ich importiere nicht selbst. Ja.
Schlecht.
Ganz schlecht. Aber gut. Gehen wir nochmal zurück zu Mario versus Donkey Kong. Wir haben noch nicht über die Musik gesprochen.
Okay.
Ja. Willst du was zur Musik sagen?
Ich hab vor 15 Jahren oder so einmal einen Ordner erstellt, wo ich MP3s von alle möglichen Spiele zusammengezogen habe, die mir gefallen. Ich habe den Ordner Emil's Best of Games getauft. Da sind, ich glaube, 3 oder 4 Lieder von dem Spiel drin. Weil sie sind echt gut. Es sind insgesamt 400-500 MP3s in dem Ordner. Also 3-4 ist jetzt nicht ganz so tragisch viel, aber es ist mehr als von vielen anderen Spielen. Und ja, er ist halt jetzt auf der Switch neu aufgenommen und hört sich gut an, aber könnte jetzt nicht behaupten, dass er mal wieder in Erinnerung geblieben ist oder so irgendwie.
Mir geht's genauso. Es ist der Sound ist da, also die Musik. Sie ist passt zum Spiel, aber es ist keine Musik, die bei der ich sage, dass die jetzt in Erinnerung bleibt oder dass ich sie bewusst wahrnehme, auch nur meistens. Ist es so ein typisches Spiel, das ich komplett ohne Ton theoretisch sogar spielen könnte, wenn ich nebenbei irgendwas anderes mache und einfach nur schnell mal 1-2 Level lösen will.
Das ist komisch,
oder weil wenn ich
irgendwo dieselben Lieder, aber dadurch, dass sie mehr Umfang haben und mehr Instrumente und sowas haben, sind sie nicht mehr so catchy wie früher. habe ich, glaube ich, so das Gefühl.
Ja. Das passiert leider, kann leider sehr schnell passieren, wenn so ein Lied, gerade aus den 16-32-Bit-Zeiten, also GBA, NES, NES, neu aufgelegt werden. Mhm. Da kann das sehr schnell passieren. Muss nicht passieren, kann aber sehr schnell passieren.
Also sie klingen noch immer gut, es sind noch immer sehr gute Lieder, aber sie haben einfach nicht mehr diese Ohrwurm-Qualität, einfach weil sie, weil etwas, was piep, 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 leichter im Ohr bleibt als ein Orchester im Prinzip, ne?
Ganz, ganz genau. Und dazu kommt einfach, dass es von dieser Art Soundtrack einfach mittlerweile zu viel gibt. Es ist nichts Besonderes in der Hinsicht, weil es jedes dritte Spiel oder jedes zweite Spiel sogar so eine Art Soundtrack dann hat schon. Und dadurch damals ist es schneller aufgefallen, finde ich, wenn ein Spiel einen herausragenden Soundtrack hatte als heute.
Mhm. Naja, da könntest du schon recht haben. Ja. Es ist ja, damals war es relevanter, weil damals war es ein Soundchip und vor allem der Plattformentwickler im Fall von Nintendo hat natürlich am ehesten gewusst, was man aus diesem Soundchip rausholen kann, während sich andere nur gewisse Kanäle benutzt haben oder wie auch immer und so weiter und so fort. Jetzt ist es MP3 oder was auch immer für Audiokompression verwendet wird, aber halt ein WAV-File und da kann alles drin sein. Da muss man nicht mehr sich mit dem Chip in irgendeiner Form auseinandersetzen und jeder hat dieselbe Basis mit dem, was er einbringen kann.
Ganz genau. Und man muss halt auch dazu sagen, die Qualität von Musik in Videospielen ist einfach in den letzten Jahrzehnten einfach deutlich nochmal gestiegen. Was logisch ist, die ganze Videospielentwicklung ist natürlich wesentlich hochwertiger geworden.
Die Tonqualität meinst du jetzt, oder?
Ja, ich meine so die reine Produktionsqualität, meine ich jetzt gerade. Nicht die Soundtracks in dem Sinne, wie sie, sondern die Produktionsqualität. Und dadurch ist es halt einfach alles noch ein bisschen was anderes als damals. Aber um es festzuhalten, die Musik, also Soundtrack von dem Spiel ist gut, aber für mich halt jetzt kein Soundtrack, der jetzt im Gedächtnis bleibt.
Genau, und das ist ja nichts
andere
Neues,
das sind
Spieler vom GBA, die einfach neu gespielt haben.
Ja. Ganz genau. Okay. Ja, ich würde aber sagen, damit haben wir eigentlich zum Spiel auch alles gesagt und ich würde sagen, du kannst mal dein Fazit ziehen.
Ja, ist 5-6 Stunden lang nett. Die zwei zusätzlichen Welten sind gut, die machen Spaß. Das, was dann danach kommt, irgendwie nicht. Das hat mich abgeschreckt. Es kommt, man schaltet dann danach so einen komischen Modus frei, wo du ein, zwei von diesen Mini-Marios durch die Gegend treibst und das ist teilweise so viel sekundengenaues Timing und teilweise Glück und da habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Und das hat es am GBA nicht gegeben, die Welten. Die waren...
Ja, es hat nochmal so ein Bonus dann.
Ja, aber das heißt, das, was sie neu gemacht haben, ist nicht so gut.
Ja, und, leider.
Und ich, wie ich eh schon 10-mal gesagt habe, da neue Level zu machen, anstatt die alten einfach zu kopieren, wäre nicht viel mehr Aufwand gewesen. Es ist eine Katastrophe. So, danke.
Aber das kurze Spiel ist Frage, gut. Hast du den
Spiel ist gut. Nein.
Gut. Hast du den Zweispieler-Modus mal ausprobiert?
Habe ich nicht.
Nein.
Aber ich weiß,
ich auch nicht.
Und das habe ich irgendwo gelesen oder gesehen, und das wäre jetzt von irgendeinem Review-Clown, man kann den Easy-Mode nicht aktivieren im Zwei-Spieler-Modus. Das heißt, wenn du da mit jemandem spielst, der deine Leben verschwendet, deine Shared-Leben, die du dir angesammelt hast, dann kannst du den nicht einfach in den anderen Modus geben, den das Spiel extra gemacht hat für Leute, die nicht so gut sind. Das ist super überlegt.
Ja, das ist nicht ganz so schlau, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern spielen? Mhm. Gerade für die Kinder ist doch dieser leichte Modus eigentlich gedacht.
Ja, genau, aber nur wenn die Kinder allein spielen. Und sonst darf der,
ja,
darf
aber
der
Papa das ist vollkommen unsinnig.
Sein, weil das Kind sein ganzes Leben verschwendet, weil es dauernd irgendwo runterfällt.
Ja, aber das ist doch unsinnig. Also, sorry, das ist eine sehr seltsame Designentscheidung. Was ich noch gesehen habe, ist, man spielt wohl Toad im Zweispieler-Modus.
Ja, genau. Und es
also
gibt
zwei
Schlüssel.
Ja.
Aber ansonsten sind es quasi dieselben Levels. Es sind so leichte Remixes teilweise von dieselben Level, weil sie müssen irgendwo den zweiten Schlüssel verstecken und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es dasselbe Spiel. Es ist eine Nintendo-typische Zusatzbeschäftigung, die hauptsächlich dafür gedacht ist, dass Eltern mit ihren Kindern spielen können, was super ist. aber halt leider noch nichts für mich. Gibt's mir noch ein paar Jahre, dann kann ich sowas auch verwenden.
Ja, ja, verstehe ich. Ich werde es nicht verwenden. Also vielleicht spiele ich mal mit irgendjemandem zu zweit, um es auszuprobieren, aber es ist nichts für mich. Ich mag so ein Spiel echt auch gar nicht mit zwei Spielermodus. Ich spiele das lieber alleine.
Ja, aber dein Kind will irgendwann spielen und ist aber zu scheiße, um selber irgendwas zu reißen, und dann musst du ihm helfen.
Ach, und da ist ja gut, das ist was anderes.
Beispiel Mario Galaxy zum Beispiel. Also da dieser Helfermodus ist ein Hammer für Eltern
und ja. Kinder
und so. Wenn das Kind noch vollkommen geistig abwesend ist, dann kann es einfach mit der Remote umtun und ein bisschen Stahler verdingsbumsen. Und wenn es dann irgendwann einmal so weit ist, dass es Mario selber steuern kann, dann kannst du für ihn die Stahler auf die Seiten tun, die sonst killen würden, weil es noch nicht so geistig da ist, dass es sehen wird, dass da ein großer Stern kommt.
Ja. Ich habe nie ausprobiert, den Modus, bin ich ganz ehrlich.
Ich habe eine sehr positive Einstellung gegenüber Kindern.
Gut, ich komme mal zu meinem Fazit. Also ich stimme dir weitgehend zu. Es ist ein schönes Spiel, schönes Puzzle-Rätsel-Spiel. Hat halt jetzt die längste Spielzeit. Ich bin auch bei dir und sage, mir wäre ein komplett neuer Teil lieber, auch wenn ich das Original nicht gespielt habe und mich dadurch nachholen kann, weswegen ich auch zufrieden bin mit dem Remake, weil ich es halt noch nicht kenne. Und ich denke, auch jeder, der das Original nicht kennt, wird auch komplett zufrieden sein, weil es ist ja ein neues Spiel. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, da wäre ein neues Spiel sinnvoller gewesen, einfach um allen was Neues zu bieten, und es wäre jetzt nicht unbedingt der große Mehraufwand gewesen. Dann hättest du
das Original als Werbung bringen können für Nintendo Switch Online Plus Premium Ultra Abonnenten.
Erweiterungspass meinst du, genau. Ja, stimmt, genau das hätte ich mich auch noch angefügt. Das hättest du dann problemlos da bringen können. Das wird halt da jetzt nie erscheinen, das Original wahrscheinlich.
Bin ziemlich sicher. Oder in ein paar Jahren dann. Also ich nehme an, dass sie das System so weiterziehen werden über die nächste Plattform und die übernächste wahrscheinlich auch vielleicht.
Gehe ich auch von aus. Ja, ich glaube, damit haben wir aber alles zu dem Spiel gesagt. Ich hoffe, ihr konntet euch einen Eindruck von Mario vs. Donkey Kong geben. Und ja, wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Bis vor 10 Minuten, also jetzt nicht mehr vor 10 Minuten, aber bis 10 Minuten vor Aufnahme, Picross. Wie ein Wahnsinniger. Ich habe mir erst mein 3DS wieder rausgeholt und habe dort angefangen, Picross 3D spielen und dann Picross 3D 2 und dann Picross DS und dann habe ich auf dem japanischen 3DS, den ich habe, dieses Club Nintendo Picross durchgespielt. Und dann habe ich mit Erik diskutiert, warum Picross S Plus heißt, wenn es eigentlich Picross E Plus ist, weil es ist ja im Picross S Plus kein einziges S Picross drin, sondern nur E Picross.
Es sind ein paar neue Picross drin im S Plus. Ein Bonus, die es vorher nicht gab.
Ja, aber ich hätte das als komplette Collection verstanden, dass du alle S drin hast und alle E quasi. Deswegen S Plus.
Ja.
Und oder wenn alle E drin sind, so wie es jetzt ist, wäre es Picross E Plus. Aber wie auch immer.
Ja.
Und weil ich mich eben so viel daraus drüber geärgert habe, über das Naming Scheme und so weiter und so fort, habe ich mir das gekauft und habe das gestern am Abend angefangen. Und habe jetzt heute noch 6 Picross vor mir. Dann habe ich alle 150 Picross innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen von diesem Ding.
Mhm.
Und dann schauen wir mal, ob ich dann aufhöre, weil inzwischen siege ich schon Kasteln. Und ich muss morgen wieder arbeiten und ich muss aufhören, Picross spielen.
Ja. Hast du Picross S Plus komplett gekauft? Also ist nur, du hast nur E1 im Grunde jetzt, das Grundspiel.
Genau, wenn du Picross S Plus kaufst um 5 Euro, hast du E1 dabei. Und du kannst jetzt
genau, E2 bis E9. Und dann kaufst du für 5 Euro kaufst du die anderen.
Richtig.
Ja, ich hab's ja auch, also
ja, aber da wäre zum Beispiel schön gewesen, ich habe jetzt Picross S1 bis S5 zum Beispiel, dass die da auch drin wären, weil das ist ja S Plus. Oder also entweder, dass ich sie gleich kriege, weil ich habe ja schon 8 Euro dafür gezahlt, oder dass ich sie günstiger kriege um 1, 2 Euro, oder dass sie die auch noch einzeln um 5 Euro zumindest dazu kaufen kann. Das ist dann alles in einem Picross-Paket und das kannst dann auch Retail um 60 Euro verkaufen, weil das ist dann Picross S1 bis S8 und Picross E1 bis E9 und
ja, Es ist, sind nur die E1 bis E9.
Ja, ich weiß.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir noch ein weiteres Picross S bekommen oder ob das jetzt der Abschluss der Reihe ist erstmal und wir erst auf der nächsten Switch wieder einen Picross S-Teil bekommen.
Was ist denn das? Picross, ja, weil das Picross S2 gibt es ja schon.
Ja, wir werden wahrscheinlich, die haben mit E, jetzt haben sie S, dann werden sie sich fürs nächste was Neues einfallen, neuen Buchstaben einfallen müssen, lassen müssen.
Ja, worauf basiert das E überhaupt? Das S ist für Switch.
Aber E-Shop.
Ah, E-Shop.
E-Shop.
Ja.
Wobei man sagen muss, dass Jupiter über Kickstarter Logyard Grimoire finanziert hat. Und das gibt's auch schon im Early Access auf Steam. Da lösen sie sich von dem Picross. Weil Picross gehört ja, der Name Picross gehört ja Nintendo.
Ja.
Das sind ja nur 0-Gramm-Rätsel. Und Jupiter bringt jetzt ein eigenes, haben sie ja schon mal gemacht. Ich habe vergessen, wie das andere Ding
das
hieß.
War
das war ein bisschen spezieller.
Das war schlecht.
Ich habe es auch gespielt, es war ein bisschen spezieller halt. Und jetzt bringt sie dieses Logyard Grimoire, was im Endeffekt nichts anderes als ein Picross-Spiel mit ein bisschen mehr, also einem eigenen Aufbau ist und halt ohne den Namen Picross zu verwenden. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es schon im Early Access. Ich glaube, seit 2023 irgendwann ist es im Early Access. Da ist ein bisschen Story mit drin, aber die Story ist eigentlich nur, dass dieses Zaubererwesen, was irgendwie auch mit dem Buch zusammenhängt, also in diesem Buch müssen wir Rätsel lösen, um da die Sachen wieder herzustellen. Also so und alles wiederherstellen, sagen wir, so Feuer oder sowas.
Was? So wie Puzzle Quest für Bejeweled quasi.
Ja, ein bisschen. Aber wenn wir ein Rätsel gelöst haben, können wir zum Beispiel Feuer erschaffen. Und die Sachen, die wir erschaffen haben, brauchen wir dann auch, weil wir müssen bestimmte Rätsel freischalten, indem wir Fusion nutzen. Und für die Fusion als Elemente nutzen wir halt die Sachen, die wir in vorherigen Rätseln bereits gelöst haben. Zum Beispiel, dass wir dann Feuer plus Metall bringen müssen. Und das Rätsel, das wir daraufhin lösen, ergibt dann, ich weiß gar nicht, was war, Stahl oder sowas, glaube ich. Sowas in der Richtung ist es dann halt. Ist ganz nett. Im Early Access, wie gesagt. Es funktioniert komplett wie die Picross-S-Spiele, muss man sagen. Rein vom ganzen System her ist es ein Picross-S-Spiel. Die Steuerung, alles. Nur, dass du halt auch mit Maus am PC jetzt natürlich spielen könntest, wenn du wolltest.
Das andere Spiel, das mir auch entfallen ist, wie Picross. Es war, das andere war ja im Prinzip einfach Speed Picross. Du löst durchgängig nur 5x5
genau.
Picross. Und dafür halt Fülle der Reihe noch und je nachdem, wer mehr schafft innerhalb kürzester Zeit, sowas in der Welt. Ne?
Ja,
das war nicht
ganz genau.
Das war zu einfach.
Das jetzt ist wie gesagt ein ganz normales Picross, nur halt mit Aufbau außenrum, mit ein bisschen Story-Aufbau und anderem Aufmachung und ohne den Picross-Namen.
Da hat es ja auch schon Pokémon Picross zum Beispiel gegeben. Das war ja auch so ein Versuch, im Prinzip eine Story reinzubauen und so. Und das war ein Free-to-Play-Spiel, was wirklich nett war, weil sobald du 40 Euro ausgeben hast in dem Free-to-Play-Spiel, hast du quasi alles unlocked. Also sobald du den Preis eines Retail-Spiels für das Free-to-Play-Spiel gezahlt hast, hast du ein Retail-Spiel automatisch draus gemacht. Das ist ein sehr netter
Free-to-Play-Ort, finde ich. Finde ich auch. Wie gesagt, wenn du mal ein Picross-Spiel suchst, ist halt
Nein,
ein weiteres suchst, ist das eine Empfehlung.
Ich suche jetzt kein Picross-Spiel mehr. Ich bin schon picrossiert.
Ich wollte eigentlich darauf mit hinweisen, dass das auch das nächste Spiel sein könnte von Jupiter, dass es auf die Switch schafft dann irgendwann, statt einem weiteren Picross-S-Teil. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil es gibt zumal für den PC eben Early Access noch, aber mich würde es nicht überraschen, wenn davon auch noch eine Switch-Version kommt.
Ist allgemein
warum nicht?
Ist untypisch, was Early Access aus der japanischen Videospielindustrie gemacht hat, ne?
Ja, es ist halt ein komplettes Kickstarter-Ding, auch Kickstarter finanziert und alles irgendwie. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, ob sie es geschafft haben über Kickstarter oder nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie noch allzu lange im Early Access bleiben werden mit dem Ding. Ist jetzt, glaube ich, schon fast ein Jahr.
Ja, oder wie so, üblich bei Kickstarter, sie bleiben ewig im Early Access, bis sie irgendwann einfach aufgeben.
Ja, aber Jupiter ist zu etabliert dafür. Ich meine, die sind damit in den 80ern angefangen, 90ern. Die haben ja schon.
Mache ich mir keine damals Sorgen, das war ein Seitenhieb zu Kickstarter, nicht zu Jupiter.
Ja, ich weiß. Deswegen, also das Spiel denke ich wirklich eher, das kriegen wir bald als Vollversion auf dem PC und dann irgendwann auf der Switch. Kann man auch sehr gut auf dem Steam Deck spielen, sollte ich vielleicht noch dazu sagen.
Na, solltest du nicht.
Gut, aber was habe ich denn gespielt? Oder hast du noch irgendwas anderes auf P-Cross? Nein, gell?
Ja, schon ein bisschen was, aber ist nicht erwähnenswert.
Okay.
Das Platoon gibt es einen netten, also ich habe jetzt zum ersten Mal gegen den Boss gespielt auf die normalen Welten, in, wie heißt das, Bär, in dem Bär-Modus halt. Den spiele ich immer wieder gern, wo du nicht gegeneinander spielst, sondern gegen die Gegner. Und da gibt es jetzt das...
Ja, diesen Wellenmodus da, wie auch immer der heißt.
Genau, und da gibt
es jetzt
das Wochenende, ist da gerade Event, dass solche erstens einmal ein viel größerer Endboss kommt und zweitens das Ganze nicht auf die spezifischen Level stattfindet, sondern auf die Multiplayer-Versus-Level eigentlich und so. Das ist ganz lustig. Und das ist auch, wenn du reingehst, ist schon die ganze Stadt in einer anderen Farbe und das Blattcast, der immer kommt, hat eine andere Hintergrundmusik und ist düster und so. Das ist, ich finde das lustig, was sie da mit Splatoon machen.
Boah. Ich habe Splatoon, seit ich das getestet habe, eigentlich nicht mehr wirklich angehabt.
Doch, es gibt jetzt also, diesen Multiple, also nicht, der ist mir wurscht eigentlich, sondern der DLC. Dieser Rook-like
ja,
DLC,
stimmt.
Der ist echt lustig. Aber wenn es den auch innerhalb von 8 Stunden oder so der durchhast, so Rook-like ist der auch nicht. Und das hat mich wieder ein bisschen zurückgebracht. Und den habe ich jetzt letzte Woche durchgespielt und deswegen bin ich auch bei Splatoon jetzt ein bisschen hängen geblieben und habe das ein bisschen gespielt zwischen meinen Picross-Sessions.
Ja. Muss man für den DLC die Story beendet haben oder kann man einfach so spielen?
Ich habe die Story beendet, aber nein. Es ist ja komplett, du gehst im Bahnhof und landest in einer komplett eigenen Welt. Also der ist komplett unabhängig.
Okay.
Du schaltest dann nur ein paar Waffen frei für einen Multiplayer-Modus und so. Und es ist ein eigener Charakter, also der ist komplett unabhängig von dem Singleplayer-Modus sonst und auch vom Multiplayer-Modus.
Okay, gut. Nur um das zu wissen. Hm. Ja, dann sag ich mal, was ich gespielt habe. Ich habe Bandletail noch ein bisschen weiter gespielt. Habe ich, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal erwähnt gehabt. Das ist ein Crafting-RPG in der Welt von League of Legends. Da sind sie ja dabei, ganz viele andere Spiele draus zu machen. Also die nichts mit League of Legends zu tun, aber auch so, dass es in der Welt spielt und ein paar Charaktere auftreten. Ist auch rein Singleplayer, das Spiel. Ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass man als Hauptfigur ist man Stricker oder Strickerin, je nachdem, was man halt spielt. Und es geht darum, die Katastrophe, die auf der in Bandle passiert ist, wieder zu lösen, indem man halt ganz verschiedene Sachen herstellt und alle möglichen Quests löst und denen Sachen bringt und Sachen sammelt und craftet und so weiter. Das ist also Kämpfe hast du denn nicht, auch wenn es Rollenspiel. Was?
Dragon Quest Builders.
Nein, man baut nicht in dem Sinne. Man craftet eigentlich eher andere Gegner. Also wirklich sowas wie, was craftet man als Beispiel? Keine Häuser oder sowas baust du. Das gehört gar nicht dazu. Du craftest wirklich Gegenstände, die du brauchst. Was weiß ich, ein Manuskript oder ein Wetterbericht musst du dann irgendwie sammeln. Dafür musst du was auf deinem Haus platzieren. In verschiedenen Orten halt dann mit Manuskript und Tinte was erstellen und das dann zusammenfügen. So in der Richtung. Mhm. Es sind eher solche Aufgaben, dass du halt dann Faden, du sammelst dir Baumwolle, daraus erstellst du dann Fäden und mit denen kannst du dann wieder was anderes craften und so weiter und so fort. Ja. Und da hast du halt dann Quests, die musst du lösen. Gleichzeitig musst du aber auch, was eigentlich die Hauptaufgabe ist, musst du Feste veranstalten, um Einigkeit zu sammeln, wie die Erfahrungspunkte heißen.
Ach so!
Und ja, und bevor du feiern kannst, müssen die halt alle auf der Insel zufrieden genug sein, auf der du gerade bist. Und dafür öffnest du deinen Essensstand und musst die halt mit Essen versorgen. Und wenn du das schaffst, sind sie zufrieden und dann kannst du auch feiern.
Ja, Gott sei Dank klingt das
spannend. Es ist ein sehr sehr, 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 sagen wir mal, friedliches Spiel. Sogar der einzige große. Was?
Doshin the Giant. Der hat da eine friedliche Insel.
Nee,
nicht unbedingt. Nicht müssen. Er hat da eine böse Insel machen können.
Nee, also es ist ein schönes Spiel, aber halt wirklich eher so ein Cozy-Game, nennt man das ja heutzutage. So ein Wohlfühlspiel ein bisschen. Man muss aber auf Crafting stehen. Wenn man mit Craftings anfangen kann, wird man gerade im späten Spielverlauf wirklich teilweise genervt sein von den Schritten, die man nacheinander machen muss. Da muss man erst das und das und das und das und das, um dann wirklich zum Ziel zu kommen, herstellen. Und das ist teilweise echt aufwendig und anstrengend. Außerdem habe ich jetzt Unicorn Overlord weitergespielt. Ich hatte ja die Demo schon gespielt, also angefangen zumindest. Ich habe es nicht komplett gespielt, die Demo, weil da hatte man ja, glaube ich, war die Spielzeit nur begrenzt. Also sowohl Fortschritt als auch Spielzeit begrenzt. Habe die Demo gespielt gehabt und jetzt ist ja die Vollversion da und da habe ich jetzt schon ein paar Stündchen wieder reingesteckt. Ist ein super Strategiespiel, macht unglaublich viel Spaß. VanillaWare zeigt immer wieder, dass sie Meister sind, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe nicht ein VanillaWare-Spiel gespielt, das ich nicht mag, also von daher. Ja, richtig, richtig tolles Strategiespiel, wenn man Fantasy-Echtzeit-Strategie mag. Ja. Sollte man da wirklich mal einen Blick drauf werfen. Und Demo gibt es immer noch. Also wenn man ausprobieren will, Demo runterladen, man kann, ich glaube, 4-5 Stunden spielen in der Demo.
Wenn ich mir das anschaue, gibt es, glaube ich, kein VanillaWare-Spiel, das ich mag. Weil ich keins gespielt habe.
Also VanillaWare ist schon ein sehr, sehr gutes Studio. Das muss ich mal hier sagen. Also
Muramasa oder Demon Blade. Du hast es schon damals gelobt, ja. Ist jetzt
nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, was du gespielt haben könntest von denen. Da fällt mir halt am ehesten Muramasa oder Demon Blade von der Wii damals ein.
Gar nichts. Ich sage ja, ich habe mir das gerade angeschaut. Gar nichts.
Okay, gut. Weil es ist halt, ja... Also ich muss sagen, also ich finde, sie sind also Certain Sentinels war bisher recht. Mein Lieblingsspiel von ihnen, aber recht. Jetzt Unicorn Overlord. Ja. Habe ich mir fast gedacht, weil das ist so das naheliegendste gewesen jetzt. Ich habe auch nicht alle gespielt, muss ich auch dazu sagen. Also ich kenne nicht jedes Spiel von ihnen. Also ich weiß, was die Spiele sind, aber gespielt habe ich sie leider nicht alle. Was zum Teil auch daran liegt, dass Grand Knights History bisher, glaube ich, nie außerhalb Japans erhältlich war. Auch kein Remaster, das ist damals nur in Japan erschienen und hat, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, keine europäische Veröffentlichung bekommen. Ja. Könnte sein, nee. Dass es eine US hat, aber nee. Ja, meine ich nämlich. Ja, auf alle Fälle, Unicorn Overlord finde ich großartiges Spiel, wird dann auch noch ein Test irgendwann bei uns erscheinen, sobald ich dann soweit bin. Selbe gilt auch für Mario vs. Donkey Kong übrigens, da wird auch ein Test bei uns auf der Seite dann erscheinen noch. Also auf n-mac.org. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 532 einen Retail Roundup. Wir werden über drei Spiele von der Switch reden, die als Einzelhandelsversion, also im Retail, erschienen sind.
Also jetzt wird der eShop Roundup schon für Retail missbraucht, okay? Weil es so viel.
Nein, wir haben den wir haben vor einiger Zeit schon den Retail Roundup gegründet. Das ist jetzt die Nummer 6 des Retail Roundups. Wir haben den eShop Roundup und wir haben den Retro Roundup für Retro-Spiele.
Herrgott, Maria.
Wir haben es im Grunde erweitert, weil aber wir einfach zu viele Spiele hatten.
Verboten, weil das schlecht für die Umwelt ist.
Ja. wir haben gar nicht mehr so oft Roundups, muss man dazu sagen. Aber wir haben erstmal wieder ein Retail-Roundup, weil wir einfach Spiele haben, über die wir reden wollen, aber für die ein eigener Podcast nicht lohnt oder nicht machbar ist, weil wir nicht genug haben, die die Spiele kennen. Deshalb wird es nächste Woche ein Retail-Roundup geben und ihr könnt euch überraschen lassen, welche Spiele wir dort dann besprechen. Ah, du hast damit verabschieden wir uns. Okay, passt. Doch, ich weiß, welche Spiele besprochen werden. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ich weiß genau, welche Spiele gesprochen werden.
Aber es bleibt ein Mystery.
Ja. Es werden, sagen wir mal, kleinere Spiele, die bei denen ich überrascht war persönlich, dass sie in Europa eine Retail-Version bekommen haben. Und japanische Spiele. Sehr gut. Also durchweg japanisch. Ich glaube sogar alles Rollenspiele. Also von daher, ja.
Da werden unsere Hörer außer mir sicher gerne zuhören.
Ja, gut. Damit verabschieden wir uns aber und wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.